Ich darf schon fast sagen, liebe Freunde, wir haben uns ja jetzt so lange in den verschiedenen Seminaren und jetzt in diesem Seminar wirklich schätzen gelernt in dieser Gemeinschaft. Schön, dass Sie da sind und dass ich trotzdem Sie heraustrauen angesichts der Krampusse da vor der Tür. Ja, haben wir keine Angst. Das ist schön. Ja, einige haben sich abgesagt. Es ist natürlich klar, dass die Zeit jetzt vor Weihnachten eine relativ intensive Zeit ist, aber ich bin schön, dass Sie hier sind. Und wir wollen diesen Gedanken des Themas, die Kunst zu lieben, heute ein bisschen abrunden. Und ich denke, dass dieser Abend einer der wichtigsten Abende ist zu diesem Thema Liebe, Sex und Leidenschaft. Ich bin sicher, dass Sie das eine oder andere in Ihrem persönlichen Leben schon übertragen konnten und gebrauchen konnten, dass sicher die eine oder andere Frage auch in dem Herzen ist, das weiß ich auch. Die Kunst zu lieben ist tatsächlich eine Kunst. Eine Kunst, die man auf der einen Seite lernen muss, üben kann, auf der anderen Seite aber auch eine Gabe, die mir geschenkt wird. Etwas, was ich in Empfang nehmen darf, über das wir noch genauer sprechen können, über jene, die dann ein bisschen mehr noch wissen möchten und noch dabei bleiben möchten bei diesen Nachversammlungen. Nun, es gibt hier ganz wichtige Gedanken. Es ist so, dass das Lieben mir nicht einfach so in den Schoß fällt, so wie manche meinen, es mit dem Verliebtsein vergleichen und sagen, ja, jetzt bin ich dann verliebt und dann passt alles, dann weiß ich, wie es geht. Die Kunst zu lieben ist tatsächlich eine Kunst, wie man es mit dem Geigenspielen, Klavierspielen oder sonstigen Künsten vergleichen kann. Man muss tatsächlich sich ganz bewusst einsetzen, hinsetzen, üben, überlegen, wie geht denn das? Und letztlich geht es um die Meisterschaft der Liebe. Ja, wir wollen darin Meister werden und wollen das wirklich üben und pflegen. Und das gilt eben nicht nur in der Theorie, sondern eben auch in der Praxis, dass wir uns da Zeit nehmen müssen zu diesem Thema. Ich denke, heute wird noch einiges abgerundet werden, wie wir zu dieser Kunst kommen, dieses Einsseins, zu dieser Kunst zu lieben. Aber nicht nur geht es um die Partnerschaft, nicht nur geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern es geht überhaupt um die Fähigkeit zu lieben. Einige falsche Annahmen am Beginn gleich vorweg. Die eine, von denen wir schon öfter es anklingen lassen haben, Liebe heißt geliebt werden, anstatt zu lieben. Das ist eine falsche Annahme. Aber immer wieder passiert es, dass die Menschen mit diesem Gedanken leben, Liebe heißt, hab mich lieb, befriedige du mich, liebe du mich, und wenn du mich nicht lieb hast, dann ja, such dir einen anderen. Das ist so ein Konsumdenken, wo man vom anderen erwartet und in Erwartungshaltung auf den anderen zugeht. Und das ist eine falsche Annahme. Wenn wir von der Liebe sprechen, dann geht es nicht darum, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe und fähig werden möchte, auch wirklich zu lieben. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Passivität statt Aktivität ist hier die falsche Annahme. Die zweite falsche Annahme, die uns immer wieder weit wegführt von der idealen und richtigen Liebe, ist, bei der Liebe geht es um ein Objekt und nicht um eine Fähigkeit. Manche meinen, Liebe kann ich erst wirklich haben, wenn ich jemanden habe, den ich lieben kann. Zum Beispiel meine Kinder. Und wenn das Objekt der Liebe, nämlich meine Kinder, nicht mehr da sind, dann bin ich nichts mehr wert, oder mein Freund nicht mehr da ist, dann kann ich nicht mehr lieben. Und das ist eigentlich sehr, sehr falsch. Wenn jemand nur eine einzige Person im Auge hat und sagt, alle anderen Menschen sind mir egal, ich liebe nur ihn oder sie, dann sagt, wenn ich es noch einmal zitieren darf, es ist Erich Fromm in dem Buch Die Kunst des Liebens, dass es nicht mehr um die wirkliche Liebe geht, sondern um eine symbiotische Bindung, letztlich um einen erweiterten Egoismus. Trotzdem glauben die Menschen immer noch, Liebe hängt mit einem Objekt zusammen. Und wenn das Objekt der Begierde, das Objekt der Liebe da ist, dann kann ich lieben. Das stimmt nicht. Das kann sicher nicht gehen. Das wäre dasselbe, als wenn Sie sagen würden, ich kann nicht malen, aber wenn das richtige Objekt kommt, dann werde ich das richtige Objekt auch wunderbar malen können. Es hängt nicht am Objekt der Liebe, sondern es geht um die Fähigkeit zu lieben. Darum geht es, und das wollen wir heute ein bisschen genauer kennenlernen. Bei der Liebe geht es also nicht um ein Objekt in erster Linie, sondern um die Fähigkeit, überhaupt zu lieben. Das ist verständlich. Halten Sie mich auf, wenn es irgendwo nicht ganz klar ist. Drittens, und das haben wir auch ganz kurz schon angesprochen, möchte ich noch einmal deutlich machen, verliebt sein heißt lieben. Das ist auch eine falsche Annahme. Meistens hat man dieses Bild vor sich. Wenn man dieses Kribbeln, dieses Empfinden, dieses Gefühl im Herzen oder im Bauch trägt, dann ist man verliebt, dann liebt man wirklich. Das stimmt nicht. Wir werden das jetzt ganz besonders auf diese erweiterte Liebe übertragen, denn es geht ja nicht nur um eine Liebe zwischen Mann und Frau oder zwischen Junge und Mädchen, sondern es geht ja allgemein um die Fähigkeit zu lieben. Und ich kann ja nicht mit jedem verliebt sein. Ich kann ja nicht in jedem verliebt sein. Das geht ja nicht. Aber ich sollte doch irgendwo mehr auch für andere da sein und diese allgemeine Liebe für andere auch praktizieren können. Und dann werden Sie merken, dass das eigentlich nichts mehr mit Verliebtsein zu tun hat. Verliebtsein ist eine Eigenart, die nichts mit Liebe zu tun hat. Das ist etwas, was man chemisch erklären kann. Ich habe es da in diesem Skriptum drinnen. Verliebtsein ist eine chemische Reaktion des Körpers, wobei das Phenylethylamin zum Tragen kommt. Das ist ein besonderer Stoff im Körper, der so gewisse, ein Hormon, der ein gewisses Kribbeln im Bauch organisiert. Aber dieses Verliebtsein geht maximal 2 Jahre, dann ist es vorbei. Und dann, wenn da nicht die wahre Liebe die Partnerschaft trägt, dann wird es letztlich nicht wirklich zum Glück führen. Also, verliebt sein heißt nicht lieben. Wir werden das jetzt ganz genau besprechen. Und die nächste falsche Annahme ist die, dass die Menschen meinen, Liebe ist eine bloße Triebbefriedigung. Da brauche ich nicht viel dazu, sondern eben nur den Geschlechtspartner. Und auch das ist eine völlig falsche Annahme. Der Wille zur Lust tritt hier auf den Plan, weil der Mensch keinen inneren Sinn mehr hat und keine wahre Liebe mehr im Herzen trägt. Und diese Leere wird jetzt übertüncht und wird überdrückt und überdreht durch diese Art von Liebe. Und das hört man ja heute bei jedem Schlager und in jedem Theaterstück geht es nur um diese Art von Liebe. Eine Nacht, ein One-Night-Stand, wie man so schön deutsch sagt, und das ist Liebe. Meine Damen und Herren, das hat nichts mit Liebe zu tun, das sind falsche Annahmen. Wir wollen das Wort Liebe ein bisschen erweitern, nämlich auch auf alle Menschen übertragen. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, und das möchte ich gerne, dass wir so in 2 kleinen Diskussionsgruppen miteinander besprechen. Jörg, machst du vielleicht da vorne eine Gruppe und die anderen rückwärts. Und zwar geht es um Folgendes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das haben Sie schon einmal gehört irgendwo. Geht das überhaupt? Was verstehen Sie darunter? Und dann frage ich Sie, kann man denn Liebe überhaupt befehlen? Wenn es heißt, du sollst, da steht es ja, du sollst, das ist ja Gebot fast, kann man denn Liebe überhaupt gebieten? Genauso wie ich sage, du sollst einschlafen. Okay, gut, besprecht das einmal in der Gruppe. Machen wir 2 kleine Gruppen hier und dort hinten eine. Was sagen Sie zu diesem Gedanken? Ja, es ist schön, in dieser Gruppe auch sich auszusprechen. Wir werden im Laufe des Abends über dieses Thema noch ein bisschen eingehender sprechen. Sie werden dann auch auf eine Antwort kommen. Jetzt muss ich Sie ein bisschen hineinführen in das Heiligtum der Liebe. Das Heiligtum der Liebe, das ist etwas wirklich, wenn wir von der Liebe sprechen, sprechen wir etwas von ganz Besonderem. Die alten Hebräer hatten einen Tempel, Sie sehen ihn hier im Modell vor sich, der Salomonische Tempel, haben Sie sicher schon was gehört. Und er soll so symbolisch für dieses Denken sein, das ich Ihnen jetzt vermitteln möchte, was mit der Liebe zusammenhängt. Der Tempel in der Zeit des Palästinas und ganz besonders eben des Salomonischen Tempels, der hatte so ausgeschaut, wenn man das ungefähr von der Struktur her aufzeichnen möchte, er hat drei Teile gehabt. Der erste Teil hier, den nannte man den Vorhof. Der zweite Teil war das Heilige. Und der dritte Teil war dann das Allerheiligste. Sicher für den einen oder anderen schon ein bisschen bekannt. Und das möchte ich jetzt vergleichen mit unserem Leben. Und jene, die im Psychosomatik-Seminar gewesen sind, die wissen, dass wir auch diese drei Einigkeit sind, nämlich Leib, Seele und Geist. Man kann tatsächlich diese drei Einigkeit auch mit diesem Symbol vergleichen, dass der Mensch eben der äußere sichtbare Teil ist, der körperliche Bereich. Dann hinein konntest du in den Tempel nicht schauen, das ist die Seele, wie es da drinnen aussieht, das geht niemandem was an. Und dann haben wir das Allerheiligste, den geistlichen Bereich des Menschen. Vielleicht ganz kurz nur, das bedeutet der körperliche Bereich, das sind unsere Organe, das sind unsere Muskeln, unsere Glieder. Das Seelische in unserem Leben, das ist unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen. Das ist der innere Teil des Menschen. Das bin ich. Das ist meine Persönlichkeit. Da ist mein Selbst dabei, mein Selbstwert und so weiter. Und im Allerheiligsten, da ist mein Gewissen zu Hause. Da ist der Sinn in meinem Leben zu Hause. Da bin ich als geistliches Wesen angesiedelt. Das heißt also, der Mensch ist ein körperliches, seelisches und geistliches Wesen. Und jetzt kommt's, und das ist vielleicht das Interessante dabei. Wissen Sie, dass die Griechen auch drei Worte für Liebe haben? Drei Worte, lernen wir Griechisch. Ja, drei Worte für Liebe. Und Sie werden es sofort kennen, wenn Sie es sehen. Das erste Wort heißt Eros. Das ist ein griechisches Wort und bedeutet... Da kommt das Wort Erotik her zum Beispiel, die körperliche Liebe. Ja? Und haben das auch hier hingeschrieben. Der Leib und der körperliche Bereich, da gehört dieses Wort hinein, das die Griechen unter Eros verstehen. Und wenn wir sagen Liebe, dann meinen wir eben mehr. Nicht nur das eine. Und wenn man das nur einseitig sieht, wäre das zu wenig, wenn man das Wort Liebe nur in diesem Bereich des Erotischen sieht. Es ist auch noch ein anderes Wort im Griechischen, das die Liebe umschreibt. Wer weiß denn das? Fällt sich da nicht ein, gell? Wenn Sie es sehen und sagen, ja, jetzt weiß ich's. Philia. Das haben Sie auch schon gehört. Das Wort kommt zum Beispiel vor bei dem Wort Philosophie. Ja? Da kommt das Wort Philos vor. Sophie ist die Weisheit und Philos ist also die Liebe zur Weisheit, Philosophie. Ja. Philodendron kommt das Wort Philos auch vor. Ja. Der Freund, die Freund. Das ist eine ganz eigenartige Liebe dann, über die werden wir noch sprechen. Die hängt mit unserem Denken, mit unserem Fühlen und mit unserem Wollen zusammen. Es gibt also eine Art der Liebe, die mit unseren Organen und unserem Körper zusammenhängt. Griechisch Eros. Die andere Art von Liebe, die hängt mit unserem Fühlen, mit unserem Denken, mit unserem Wollen zusammen. Mit unserem persönlichen Ich, mit unserem seelischen zusammen. Die seelische Liebe, könnte man sagen. Und dann gibt es noch eine andere Art von Liebe. Wer kennt denn die? Ja, die Agape. Haben Sie da schon was gehört davon? Agape mal, ein Liebesmal. Die Agape, von der hört man sehr selten etwas. Kaum etwas. Aber das ist eine der wichtigsten Arten der Liebe. Und ich bin so froh, dass Sie hier sind, dass Sie diese Art der Liebe auch kennenlernen. Denn wenn Sie diese Liebe in ihrer Fülle erleben wollen, dann bedenken Sie, es gehört alles dazu. Das wollen wir jetzt ein bisschen genauer miteinander besprechen. Die Agape, die hängt eben mit unserem Allerheiligsten zusammen, mit unserem geistlichen Bereich. Das ist eine Art der Liebe, von der man heute noch sehr wenig hört. Und das wollen wir jetzt ein bisschen deutlicher machen. Eros ist also die sinnliche Liebe, die erotische Liebe. Die körperliche Liebe, könnte man sagen. Philos, das ist die kameradschaftliche Liebe. Da, wo zwei zum Beispiel auf den Berg gehen, Bergkameraden, da erlebt man Philos. Da hilft einer dem anderen. Und dann, wenn man oben steht am Berg und den Sonnenaufgang erlebt, das ist ein besonderes Gefühl. Das ist also die kameradschaftliche Liebe. Wenn man dasselbe empfindet, dasselbe fühlt, dasselbe denkt, das ist diese Liebe, die in unserem Leben noch mehr an Freude schenkt als nur die körperliche Liebe. Und die Agape, das ist die selbstlose Liebe, die sich selbst opfert, die sich selbst schenkt. Eine Liebe, die ohne Wenn und Aber ist. Das heißt, Eros und Philos, diese beiden Arten von Liebe, die sind sehr bedingungsvoll. Das heißt, da gibt es gewisse Bedingungen. Aber die Agape ist eine Liebe, die ohne Bedingungen ist. Das heißt, sie liebt, ob du es wert bist oder nicht. Und sie schenkt sich, weil sie sich selbst einfach gerne geben möchte. Und diese selbstlose Liebe, die entbehren wir heute sehr, sehr häufig. Wir sehen schon, wir sind sehr zentriert auf eine Art der Liebe, nämlich auf die körperliche Liebe, auf die sinnliche Liebe. Und die Männer sind da mehr noch geneigt, auf diese Ebene zu schauen als die Frauen. Die Frauen sind da noch ein bisschen offener, auch für eine andere Art von Liebe, nämlich diese Art von Liebe, die seelische Liebe. Sie möchten gern beides miteinander verbunden haben. Und wenn sie wirklich glücklich werden wollen, wenn sie wirklich zum Höhepunkt kommen möchten in ihrem Leben, dann bedenken sie bitte, dass alle drei Ebenen zusammengehören. Genauso wie sie als Mensch nicht nur ein Körper sind, sondern eben auch Gefühle haben. Und sie möchten auch in ihren Gefühlen akzeptiert werden und angenommen sein. Aber wie sie nicht nur Gefühle haben, sondern eben auch einen Sinn im Leben haben und ein Ziel brauchen eben auch wissen wollen, warum sie leben, so ist auch hier der ganze Mensch angesprochen in Bezug auf die Liebe. Und wenn sie wirklich ganz glücklich werden wollen, dann brauchen sie alle drei Ebenen. Ob das jetzt in der Beziehung ist oder in der mitmenschlichen Beziehung ist, in der ehelichen Beziehung ist, alle drei. Schauen wir uns die erste Liebe mal ganz kurz an, die erotische Liebe, die Triebhaftigkeit könnte man auch sagen, die sinnliche oder die geschlechtliche Liebe, die Ausdrucksform der Liebe im körperlichen Bereich. Und vielleicht einige ganz wichtige Gedanken dazu. Die Sexualität ist auf der einen Seite, und das müssen wir uns deutlich machen, nicht eine Erfindung des Playboys. Deshalb gehen sie auch nicht dorthin und fragen sie, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen, sondern sie ist eine Erfindung des Schöpfers. Und wenn sie wirklich glücklich werden wollen, dann fragen sie ihn, wie funktioniert's? Was, Herr, hast du gerne gedacht? Wie soll es sein? Sexualität ist ein Geschenk. Auf der einen Seite ein Geschenk des Schöpfers an uns und auf der anderen Seite ein Geschenk, das ich dem anderen mache. Ich schenke mich dir. Es ist also keine Forderung, die da gestellt wird. Du musst, sondern umgekehrt, ich möchte, ich schenke mich dir. Und Sie wissen, Geschenke packt man schön ein. Sie wissen, Geschenke, die schenkt man nicht vor der Zeit. Die behält man auf und Backerl macht man erst auf, wenn es soweit ist. Nicht? Weihnachtsbackerl würde man jetzt vorbereiten. Oder machen Sie die Weihnachtsbackerl jetzt schon auf? Manche möchten gern, gell? Und dann im Kosten stehlen, wo die Backern sind, und dann möchten sie gern aufmachen. Nein, nicht vor der Zeit, es hat alles seine Zeit. Sexualität ist mehr als ein tierischer Trieb. Wenn man von der Evolutionstheorie ausgeht, dann denkt man daran, dass das ein tierischer Trieb ist, der befriedigt werden muss. Nicht? Aber wir sind mehr als Tiere. Wir erkennen, dass Sexualität ist mehr, ist einmalig, ist eine Gabe, die wir bekommen haben, andere glücklich zu machen in einer Beziehung, wo man eben jetzt merkt, dass allein nur der Befriedigung des körperlichen Bereiches nicht Genüge getan ist. Wenn Sie Sexualität auch mit den anderen Arten der Liebe verbinden, werden Sie erst wirklich zum Höhepunkt kommen. Ich werde Ihnen das dann gleich ein bisschen deutlich machen. Die Sexualität berührt jeden Aspekt unseres Daseins. Er ist nicht nur auf unsere Geschlechtsorgane konzentriert. Denn wir merken, Sexualität funktioniert erst wirklich dann, wenn ich auch im Seelischen eins bin mit dem anderen. Wenn ich zum Beispiel streite mit meiner Frau, dann wird es auch im Bett nicht klappen. Es braucht also hier auch eine Einheit im Denken, im Fühlen und im Wollen. Es berührt also jeden Aspekt unseres Seins. Die Sexualität, da sie so etwas Zärtliches und etwas so Schönes ist, braucht Schutz und Grenzen. Und das ist sehr wichtig. Wir sollten das auch festhalten. Scham auf der einen Seite ist natürlich und hat ihren Sinn. Und auf der anderen Seite auch die Schutzfunktionen, die uns der Schöpfer gegeben hat, sollten wir beachten. Philia, das ist die freundliche Liebe, die freundschaftliche Liebe. Sie gehört auch dazu, zu unserem Leben, die kameradschaftliche Liebe. Sie ist die Basis für eine glückliche Beziehung. Wenn die Sexualität nur die Basis ist, auf der sie aufbauen, und das passiert sehr oft bei jungen Leuten, wenn sie verliebt sind, das Einzige, was in ihrem Sinn ist, wie komme ich am schnellsten ins Bett? Schauen Sie sich nur die Zeitungen der Jugendlichen an, ob es Bravo ist oder Mädchen oder was Sie auch anschauen können. Da werden Sie angeleitet, wie kommt man am schnellsten ins Bett und wie verhütet man am besten ein Baby. Das ist das, was die Jugendlichen lernen halten. Aber sie lernen nicht mehr, was es heißt, wirklich zu lieben, als eine Tragkraft, die man auch dann noch erlebt, wenn zum Beispiel die Sexualität gerade nicht funktioniert. Wer auf die Sexualität alleine baut, der baut auf einen schwachen Grund. Wenn Sie Ihre Beziehung wirklich stark machen wollen, dann bauen Sie auch auf die Liebe, die man hier im Griechischen mit Philia übersetzt, die Kameradschaft. Und wenn man vor der Ehe schon zu sehr auf die körperliche Liebe Acht gibt und da meint, alles sich nehmen zu müssen und das Geschenk, das Backerl schon vor der Zeit auspackt, dann kommt man gar nicht dazu, eine gute Beziehung als Basis aufzubauen. Man kommt gar nicht mehr dazu, richtig die Freundschaft zu genießen. Deshalb ist es zuerst wichtig, die Zeit der Freundschaft durchzuerleben, um dann den Höhepunkt auch im Körperlichen erleben zu können. Die Agape, das ist jetzt der Höhepunkt der Liebe. Sie ist die Selbstlosigkeit, die freiwillige Hingabe, die keine Bedingungen kennt. Und sie ist es erst, die alle Bereiche zum Blühen bringt. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen erzählen. Es ist natürlich deutlich, wenn wir das erkennen, dass die Agape die Kraft gibt zur seelischen Liebe und zur körperlichen Liebe. Wenn ich in der seelischen Liebe, nämlich in der Philia-Liebe, eins sein möchte im Denken, im Fühlen und im Wollen, wie geht denn das? Ja, nur durch die Agape. Ich habe Ihnen gesagt, ich kann mit meiner Frau nicht wirklich im körperlichen Bereich glücklich sein, wenn wir streiten miteinander. Ja, wie komme ich dazu, dass ich nicht streite? Wie komme ich dazu, dass ich dem anderen vergebe? Ja, nur durch diese Art der Liebe. Die Agape ist die Kraft, die mir zum seelischen Bereich dann erst wirklich hilft, mich hineinzudenken in den anderen, nämlich selbstlos, weil sonst stehe ich da und sage, du musst da hineinschauen, wie es bei mir ausschaut. Nein, jetzt möchte ich ja wissen, wie es dir geht. Das Hineindenken und das Mitfühlen schenkt die Agape. Das Hochachten und das Respektieren schenkt sie. Das Wertschätzen, das Loben, dass man erst so richtig im Seelischen eins wird, ist der Grund, der aus der Selbstlosigkeit, aus dieser Agape entspringt. Und die Kraft zur Vergebung. Und wenn dann die Agape mir die Kraft gibt, im Seelischen einander zu vergeben, dann kann ich auch im körperlichen Bereich zum Höhepunkt kommen. Die Agape regelt die körperliche Liebe, nämlich, dass sie in Reinheit und in Selbstlosigkeit praktiziert wird und nicht in Egoismus und in Konsumdenken ausgelebt wird. Die Agape regelt die körperliche Liebe, indem man die Treue und die Hingabe erst richtig praktizieren kann, denn sonst ist es immer wieder der Fall, dass man Ehebruch und Seitensprünge und alles Mögliche erlebt. Die Agape regelt und ist auch die Sicherheit eines geduldigen Wartenkönnens, wo der Mann sich beherrschen kann und sagen kann, Schatz, ich respektiere dich, wenn du möchtest, dass wir vor der Ehe rein sein sollten, das heißt vor der Ehe keine Beziehungen haben, dann werde ich das tun können, weil die Agape mir die Hilfe dazu gibt, weil ich einen Sinn drinnen sehe, weil ich weiß, warum. Und es ist letztlich ein zärtliches Dienen. Die körperliche Liebe wird dann ein Dienen, dem anderen sich schenken in Zärtlichkeit und nicht in brutaler sich etwas nehmen wollen und letztlich dann unglücklich werden. So sehen Sie also nach diesem Bild diese drei Dimensionen noch einmal. Es wird nicht so klar, glaube ich, dass es ein bisschen zu hell ist, aber ich denke, Sie können es ausnehmen. Jeder in der Partnerschaft ist eine Dreieinigkeit. Der Partner, der Mann, die Frau, wer auch immer es ist, wir sind ein körperliches, seelisches und geistliches Wesen. Wenn Sie wirklich glücklich werden wollen, dann bitte beachten Sie, dass Sie in allen Ebenen intim sind. Im körperlichen, im seelischen und im geistlichen Bereich. Die körperliche Intimität ist die erotische Liebe. Die seelische Intimität ist die Philia, Liebe, die freundschaftliche, kameradschaftliche Liebe. Und die geistliche Ebene ist die Agape, die selbstlose Liebe. Und wenn Sie jetzt wirklich glücklich werden wollen, dann machen Sie es klug. Beginnen Sie nicht da, wo die meisten Menschen beginnen. Wenn Sie jemanden kennenlernen wollen, bei welcher Liebe beginnt man? Ja, sollte man beginnen. Aber die meisten beginnen unten. Ne? Sie fangen da an, sie schauen sich an, sie sehen, dass der andere begehrenswert ist, dass er schön ist und umgekehrt, man macht sich ja auch dementsprechend so, dass der Mensch nur auf das Körperliche achtet. Und dann, wenn er auf das Körperliche geachtet hat, ist er kaum mehr interessiert an etwas Weiterem. Weil er ja eigentlich nach dieser Tendenz lebt, Hauptsache ich bin körperlich befriedigt, mehr brauche ich nicht. Mehr, nämlich hinaufzugehen in eine höhere Ebene der Liebe, bedarf schon einer größeren Übung und Anstrengung, nämlich sich in den anderen hineinzuversetzen und zu schauen, wie geht's ihm, wie fühlt er, wie denkt er und so weiter. Ja, und dann geschweige zur höchsten Ebene der Liebe zu kommen, ist dann kaum mehr möglich. Deshalb seien Sie klug und beginnen Sie von oben nach unten. Das heißt, wenn Sie eine gute Beziehung aufbauen möchten, für jene, die es noch vor sich haben, so junge Leute, oder auch für Ihre Beziehung, die da schon existiert, dann denken Sie daran, sollte man zuerst einmal mit der Agape beginnen. Dann kann man, wird die Agape mich hineinführen in die seelische Intimität. Und jetzt kommt es darauf an, was für ein Partner das ist. Wenn das ein Nachbar ist, dann können wir da bleiben. Wir beginnen bei der geistigen Intimität, kommen zur seelischen Intimität. Und dann gibt es eben keine körperliche Intimität, aber es gibt Freundschaft. Es gibt Kameradschaft. Es gibt tolle Nachbarschaft. Wir werden also tolle Beziehungen haben mit den anderen. Wenn Sie in der Partnerschaft dann glücklich werden wollen, dann denken Sie daran, dass zuerst einmal diese beiden Ebenen klar sein müssen. Da müssen wir uns kennenlernen, da müssen wir wissen, ob wir zusammenpassen. Dann kommt die Hochzeit und dann kommt die erotische Liebe. Wenn Sie das vereinbaren können, werden Sie glücklich sein. Ich habe das auch meinen Kindern damals mitgegeben und ich muss Ihnen sagen, meine Tochter, als sie Kindergärtnerin gelernt hat in der Kindergartenschule in Wien, war die einzige, die so gedacht hat. Alle anderen Mädchen haben schon Erfahrungen gehabt und haben schon ihre Freunde gehabt und haben schon ihre Erlebnisse gehabt. Haben meine Tochter ausgelacht, haben gesagt, du Mauerblümchen und du was weiß ich was, gibt's ja doch tolle Namen dafür. Aber meine Tochter, sie hat einen Sinn im Leben gesehen und sie hat gewusst, warum sie das macht. Sie ist heute 4 Jahre glücklich verheiratet und heute ist es anders. Heute schaut es anders aus. Heute trifft sie ihre Arbeitskolleginnen und die sagen ihr, du hast das bessere Teil erwählt. Denn die eine hat schon ein lediges Kind, die andere hat schon 3 Partnerschaften hinter sich und sitzt jetzt allein, weil er sie stehen lassen hat und so weiter und so fort. Ich möchte Sie einfach ermutigen, es hat einen Sinn, diese 3 Dimensionen der Liebe wirklich zu beachten und zu erkennen, was Liebe eigentlich ist. Der Mann tut sich da ein bisschen leichter, nämlich Eros von Philia und Agape zu trennen, weil er ziemlich auf diese eine Liebe ausgerichtet ist, auch von der Natur aus schon. Er ist auch der, der angreift, der aktivere Teil ist. Die Frau hingegen achtet eher auf die andere Ebene noch. Und darum ist es gut, wenn man da zusammenarbeitet und die Männer auf die Frauen horchen und die Frauen auch ein bisschen auf die Männer. Und interessant ist die Beachtung, man hat herausgefunden, dass über 90% aller Affären von Männern begonnen werden, aber über 80% von Frauen wieder beendet werden. Sehr bezeichnend. Weil sie meistens nur auf der körperlichen Ebene ablaufen. Und jetzt gehen wir ein bisschen von der körperlichen Ebene weg und gehen auf die anderen Ebenen, nämlich Philia und Agape. Und Sie werden eines merken, man kann Liebe befehlen. In dem Sinne nicht, dass man sie erwartet und sagt, lieb mich. Das nicht. Aber indem man sich selbst entscheidet für die Liebe. Denn die wahre Liebe ist in erster Linie kein Gefühl, sondern eine Entscheidung für etwas. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Ja? Die Phasen der Liebe vielleicht noch ganz kurz. Es geht um die Mutterliebe, die am Anfang ist. Wenn ein Kind geboren wird, die erste Liebe, die das Kind besonders empfängt, ist die Mutterliebe. Die Mutterliebe, sie schenkt diese Geborgenheit und dieses Geliebtsein ohne Wenn und ohne Aber. Oder? Stimmt das? So ein kleines Baby in der Hand einer Mutter, was leistet es? Frau Heinzel, Sie erinnern sich noch an Ihr Baby, was Sie so in der Hand gehabt haben? Ja? Haben Sie es geliebt? Ja? Warum? Das war jetzt eine Frage. Ja? Was leistete das Baby? Hat es zu Hause zusammengeräumt? Hat es irgendwo geholfen, Haushalt? Im Gegenteil. Was hat es gemacht? Schreit und hat die Windeln voll gemacht und hat meinen ganzen Tagesablauf auf den Kopf gestellt. Und trotzdem hat man es lieb. Ohne Wenn und ohne Aber. Sie haben nie gesagt, mein Schatz, wenn du jetzt still bist, dann habe ich dich lieb. Aber wenn du schreist, ist aus mit meiner Liebe. Nein, da ist die Mutterliebe noch, die Geborgenheit schenkt und Annahme schenkt und dieses bedingungslose Opfern hier geschieht. Ja? Dieses bedingungslose Opfern. Diese Mutterliebe, die sehr eng den Menschen an die Mutter bindet, ist eine wichtige Liebe am Anfang. Das heißt, also am Anfang des Entstehens des Kindes ist die Mutter sehr wichtig. Im Laufe der Zeit dann wird aber die Vaterliebe wichtig. Die Vaterliebe, die eigentlich jetzt etwas Weiteres bringt, nämlich sie löst von der Mutter weg. Die Vaterliebe ist eine wichtige Liebe, die dazugehört, denn wenn der Vater nicht da ist, kann es passieren, dass die Mutter die Kinder weiter klammert und ganz fest an sich bindet. Der Vater hat eigentlich die Aufgabe, die Kinder schön langsam von der Mutter zu entfernen, abzunabeln, in die Welt hinauszuführen und ihnen zu zeigen, wie man draußen in der Welt bestehen kann. Das ist die Vaterliebe. Die kommt ein bisschen später, wenn die Kinder ein bisschen größer werden und hat den Sinn, zu lösen und hier selbstständiger werden zu lassen. Wenn also das nicht passiert, dann kommt es zu extremen Mutterbindungen und extremen Abhängigkeiten, wo der Mensch in verschiedenen Süchten dann ständig die Mutter sucht, im Psychischen. Und dann kommt die Gottesliebe, von der wird nicht viel gesprochen, weil eben man meistens meint, Gott hängt mit irgendeiner Religionsgemeinschaft zusammen. Aber es ist ganz wichtig, wenn der Mensch nicht zu dieser höheren Art der Liebe kommt, dann wird er nicht selbstständig. Es ist nämlich so, dass diese wahre Liebe nach oben, diese Liebe zu Gott uns erst wirklich selbstständig macht. Unabhängig von den Umständen. Denn wenn ich nicht einen habe, der mich immer lieb hat, dann klammere ich mich an andere, die mich lieben müssen. Dann werde ich abhängig von den Menschen. Hab mich lieb. Und wenn du mich nicht lieb hast, bin ich zerstört. Dann klammere ich mich an Freunde, an Bekannte und bin eigentlich nicht selbstständig. Die Selbstständigkeit kommt daher, weil ich von einer höheren Ebene geliebt werde und diese Liebe immer für mich da ist, bedingungslos. Auch wenn ich einen Fehler mache, auch wenn ich Probleme mache, bin ich trotzdem geliebt. Und dieses Bewusstsein, ich bin geliebt, macht mich so unabhängig von den Umständen, von den Menschen, die mich eventuell nicht so sehr lieben, wie ich es eigentlich sollte. Wahre Liebe, und jetzt wollen wir diese ganz wichtigen Gedanken ein bisschen durchdenken, zeigt sich erstens in der Fürsorge. Und Sie sehen schon, das ist etwas, was ich entscheiden kann. Ich kann mich entscheiden, denn Liebe hängt jetzt in erster Linie nicht im Nehmen, sondern im Geben, in meinem Entscheiden für den anderen. Und zeigt sich in der Fürsorge. Geht weiter über das Verantwortungsgefühl, geht weiter über die Achtung vor dem anderen, bis hin den anderen zu erkennen. Halten Sie das fest. Das ist eines der wichtigsten Elemente, was Liebe ist. Wenn Leute dich fragen, was Liebe ist, ist Fürsorge. Tätige Fürsorge für den anderen. Ist Verantwortungsgefühl. Ja, wenn ich das Wort Verantwortung höre, nicht? Ein Pastor wurde mal gefragt, was sollten wir tun, um glücklich zu sein? Dann sagte er, tu immer deine Pflicht. Pflicht, das hört man nicht gern, gell? Ja, über das wollen wir ein bisschen sprechen, was das ist. Bleiben wir bei der Fürsorge. Einmal das Erste. Fürsorge ist die Fähigkeit, von sich selber weg auf eine andere Person zu schauen. Fürsorge, dafür kann ich mich entscheiden. Ja? So wie eine Mutter. Ich sorge jetzt für mein Kind. Fürsorge. Die Fähigkeit, von sich selbst weg auf eine andere Person zu schauen. Verantwortung. Verantwortung hört man nicht gerne, echt? Da kommt aber das Wort Antwort vor. Da habe ich es jetzt aufgeschrieben, was meine Frau immer so schön sagt. Sie erzählt immer diese Geschichte. Ich schlief und ich träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und ich sah, das Leben ist Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Pflicht ist ein freiwilliges, sich für den anderen hingeben. Eine Verantwortung, die wichtig ist. Denn wenn, und jetzt kommt's, wenn nämlich die Fürsorge, der erste Aspekt der Liebe, nicht Verantwortung hat, was passiert dann? Dann kannst du den anderen zu Tod pflegen. Ja? Das gehört jetzt dazu. Das brauchen wir, diese vier brauchen wir. Wenn sie nur die Fürsorge haben, da gibt es Menschen, die haben Fürsorge für den anderen und die sorgen und die sorgen und die sorgen für ihn und nehmen ihm alles weg und die, ja, sie kennen dieses Helfersyndrom vielleicht. Der meint, ohne ihn geht's nicht. Der muss allen helfen. Und der hilft und hilft und hilft und pflegt die anderen zu Tode. Dazu braucht man jetzt die Verantwortung. Dass man hier jetzt auch einmal weiß, halt, jetzt gehe ich einen Schritt zurück, bei ihm jetzt etwas abzunehmen, wäre eigentlich gar nicht Liebe. Man spricht dann von einer Affenliebe, ja, die also keine Verantwortung mehr trägt, sondern einfach nur hilft und hilft und hilft und hilft. Und am Ende ist man fertig. Jetzt habe ich euch geholfen. Und in Wirklichkeit haben sie nicht geholfen. Denn wenn sie ihm alles abnehmen, zum Beispiel dem Kind, und nur helfen und helfen und helfen, die Hausaufgaben machen, der Kleine sitzt da und sagt, die Papa hilft mir schon. Ja? Fürsorge, die ist so fürsorglich. Ja, die macht mir alle Hausaufgaben. Helfen sie ihm da wirklich? Ist das Liebe? Ah, verstehen Sie? Da gehört Verantwortung dazu. Wenn ich das nicht habe, dann kann das schlimm werden. Aber wenn die Verantwortung nicht die Achtung hat, dann wird es noch interessanter, dann wird es auch etwas Schlimmes sein. Wir brauchen die Achtung. Dostojewski hat einmal gesagt, lieben heißt, den anderen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und dafür kann ich mich entscheiden. Ich kann in dem anderen das sehen, was er eigentlich sein könnte. Nicht, was er momentan ist. Lassen Sie sich nicht blenden von dem, ob es jetzt der Partner ist oder der Nachbar ist, wenn der grantig ist und nur schimpft und schreit. Ja, lassen wir uns meistens von dem Äußeren blenden. Schauen Sie den Menschen so an, und das wäre Achtung, dem Nächsten respektvoll zu begegnen, wie Gott ihn eigentlich gemeint hat. Und das wird Ihnen helfen, dem anderen in rechter Weise zu begegnen. Auch wenn er böse ist, Auch wenn er vielleicht Dinge tut, wo du sagst, ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn sie ihm mit Achtung begegnen, dann wird der Mensch sich geliebt fühlen. Achtung bedeutet also, den anderen respektieren, wie er ist, meine Interesse an seine Individualität. Verantwortung ohne Achtung führt dazu, dass ich den anderen beherrsche. Ich fühle mich für dich verantwortlich. Also, kaufe ich für dich ein. Also entscheide ich für dich. Und am Ende bist du, ja, nichts. Weil ich mich für dich verantwortlich fühle. Das ist, wenn Fürsorge und Verantwortung da ist. Ohne die Achtung. Ja, dann beherrsche ich den anderen. Verstehen Sie das? Das ist ganz wichtig, dass diese vier Elemente zusammengehören. Nämlich die Achtung gehört dazu, den Respekt, den anderen zu sehen in seiner Persönlichkeit und ihn auch respektvoll zu behandeln. Und dann haben wir gesagt, ist das vierte, was Liebe bedeutet, Erkenntnis. Die intime Verschmelzung zweier Persönlichkeiten. Erkennen. Da steckt so viel drinnen in dem Wort erkennen. Es ist ein Unterschied zwischen dem Wort kennen und erkennen. Ich kann jemanden kennen, aber nicht erkennen. Versteht sie? Da ist noch ein Schritt mehr. Da ist noch mehr Intimität drinnen. Erkenntnis ist die intime Verschmelzung zweier Persönlichkeiten ohne die Aufgabe der Identität. Das kann Vater und Sohn sein. Das kann Nachbar sein, wo man den anderen erkennt in seiner Persönlichkeit, in seiner Art. Achtung ist nicht möglich ohne Erkenntnis des anderen. Sie sehen also, wir brauchen, wie haben wir gesagt, zur Fürsorge die Verantwortung. Zur Verantwortung die Achtung des anderen. Aber den anderen kann ich nur achten, wenn ich ihn erkenne. Sonst kann ich ihn ja gar nicht achten und respektieren. Also Erkenntnis. Und nun noch einmal diese vier vor uns. Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem anderen und Erkenntnis. Das ist Liebe. Und dafür kann ich mich entscheiden. Sie sehen, das hat in erster Linie gar nichts mit einem Gefühl zu tun. Das ist jetzt das, was wir uns eigentlich wünschen in der Beziehung, in der Nachbarschaft, in der Ehe, in der Familie, wo auch immer es ist. Schauen wir uns das ein bisschen an. Gehen wir es ein bisschen durch. Die Elternliebe. Schauen wir uns einmal die Mutterliebe noch einmal an, die Elternliebe. Die Liebe, die keine Grenzen kennt. Die Liebe ist eine Orientierung, eine Fähigkeit, sich nicht nur auf einen zu beschränken, sondern auf mehr. Also nicht nur auf die Mama, sondern auch auf den Papa. Die Elternliebe. Und was mich so fasziniert bei der Elternliebe ist ja, wer von Ihnen hat sich denn das Kind ausgesucht? Haben Sie Kinder?
Ja.
Wie viel? Zwei? Eines. Haben Sie sich's ausgesucht? Ob es ein Bub oder ein Mädchen sein wird? Oder wie er ausschaut?
Ja.
Was haben Sie? Einen? Ein Mädchen. Das haben Sie einfach so geschenkt gekriegt. Gell? So, auf einmal war es da. So, und mit dem wildfremden Menschen musst du jetzt leben. Und den musst du jetzt lieben. Verstehen Sie? Wir können das. Wir können einen wildfremden Menschen lieben lernen. Ja, oder? Hast du deine zwei Buben ausgesucht? Nix. Naja. Am ersten Tag, wie du ihn gehabt hast, ist er da. So, jetzt ist er da. Dann sagst du, was, so wenig Haar hat er? Also, Sie verstehen, was ich meine ist, da kommt ein Individuum in Ihr Leben, das haben Sie sich nicht ausgesucht. Sie sind nicht ins Kaufhaus gegangen und gesagt, nein, ist der lieb, den nehme ich. Der ist so brav. Der ist so nett. Ah, das geht nicht. Sie kriegen da plötzlich ein Individuum und das lernen Sie lieben. Und das finde ich so toll. Wie geht das? Indem Sie Fürsorge entwickeln. Sie entscheiden sich, dieses Kind zu lieben. Ja? Sie entscheiden sich, Fürsorge zu entwickeln für das Kind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und jetzt entscheiden Sie sich auch, Verantwortung zu übernehmen für dieses Kind. Und sie achten es und respektieren es als ein Mensch Denn so ein kleines Ding, das man da in der Hand hat, ist schon ein vollkommener Mensch, oder? Oder nicht? Oh ja, vollkommener Mensch. Natürlich, wenn man vergleicht mit dem erwachsenen Papa, dann hat er noch viel zu lernen. Aber er ist ein vollkommener Mensch. Eine Achtung vor dem Menschen, den man da in der Hand hält. Und dann, wenn man noch dran denkt, was daraus werden kann, ja, was daraus werden könnte, ja, da geht es dann dahin. Nicht? Gehen wir es an. Jetzt erziehen wir die Kinder zu dem, was es sein soll. Achtung vor dem anderen und Erkenntnis. Meine Bitte ist, da hören manche auf, manche Eltern, wir sollten unsere Kinder erkennen. Das heißt, wirklich genau studieren. Denn jeder ist anders. Wie fühlt er? Was denkt er? Was für eine Empfindung hat er? Was für eine sensible Natur ist es? Man kann nicht einfach alle gleich behandeln, das geht nicht. Also es ist sehr wichtig, dass wir mit den Objekten der Liebe richtig umgehen. Zum Beispiel als Eltern mit unseren Kindern. Aber wir können auch langsam uns dahin entwickeln, dass wir nicht nur unsere Eltern lieben oder die Kinder lieben in dieser Art und Weise, sondern dass wir auch unseren Gatten so lieben. Unseren Partner. Jawohl, da geht es jetzt um die erotische Liebe. Um die Liebe zwischen Mann und Frau. Und wenn sie wirklich lieben, dann denken sie wieder an die vier Elemente. Die erotische Liebe kann nur wirklich glücklich machend sein, wenn da Fürsorge ist. Wenn ich mich zweitens für den anderen verantwortlich fühle, wenn ich da eine Verantwortung empfinde und die nicht einfach als Gegenstand hernehme und dann wieder fallen lasse, weil er das gebracht hat oder nicht gebracht hat, was ich mir gewünscht habe. Wenn da ein Verantwortungsgefühl da ist, wenn da Achtung vor dem anderen da ist, ihn zu respektieren in seiner Persönlichkeit, und wenn der andere sagt, du, das tut mir weh oder das mag ich nicht, das und erotische Liebe wird erst dann wirklich zum Höhepunkt geführt, wenn man einander erkennt. Und zwar Leib, Seele und Geist. Ja? Das heißt hier, wenn erotische Liebe nicht auch Seele und Geist mit einschließt, also die Liebe zum Nächsten und zu Gott impliziert, führt sie niemals zur wirklichen Einheit. Leib, Seele und Geist gehören zusammen. Das kann man in ihrem Leben nicht trennen. Sie können den Geist nicht und die Seele nicht extra setzen. Das ist eine Einheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch diese Liebe praktizieren. Und jetzt wollen wir ein bisschen weiterschauen und wollen sagen, Moment einmal, lieben heißt ja nicht nur, uns auf ein Objekt zu verlassen oder zu verlegen, nämlich auf ein Kind oder auf einen Partner, sondern auf den Nächsten. So, kann man jetzt sagen, Nächstenliebe wollen wir praktizieren? Können wir das für uns befehlen, indem wir sagen, was heißt denn Nächstenliebe? Das heißt ja nicht, dass du jetzt jeden umarmen sollst. Das heißt auch nicht, dass du für jeden ein Gefühl aufbringen sollst. Aber was kann ich? Ich kann mich entscheiden für die Fürsorge. Ich kann anfangen, den anderen in der Fürsorge entgegenzugehen. Und, aber aufpassen, wenn ich jetzt nur Fürsorge habe für den anderen, dann kann ich ihn zu Tode pflegen. Es braucht auch Verantwortung. Es braucht auch Achtung und Erkenntnis in seiner Persönlichkeit. Dann werden wir einander ganz anders begegnen. In der Nachbarschaft, in der Arbeitskollegenschaft, wo wir auch sind, werden wir einander begegnen in der Fürsorge, in der Verantwortung, in der Achtung, in der Erkenntnis. Und dann heißt es eben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geht das? Oh ja. Denn jetzt kommt die Selbstliebe. Wir müssen erkennen, was ich unter Selbstliebe meine, heißt nicht Egoismus, heißt nicht Selbstüberheblichkeit oder Narzissmus, sondern Selbstliebe ist nicht Selbstsucht, sondern Selbstachtung. Bedeutet nämlich, dass ich auch Fürsorge für mich selbst habe. Es gibt Leute, die haben nur für die anderen Fürsorge. Sie gehen auf in der Fürsorge für andere und für sich selber haben sie keine Zeit. Das ist ungesund. Selbstliebe bedeutet, Fürsorge für mich selbst zu pflegen, Verantwortungsgefühl für mich selbst zu haben, Achtung vor mir selbst zu haben und mich selbst zu erkennen. Selbstachtung. Wer sich nicht selbst achtet, wer sich nicht selbst erkennt, der kann auch andere nicht lieben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch uns selbst in rechter Weise begegnen. Und da einen kleinen Ausflug, wie kann man Selbstachtung entwickeln? Und das als kleinen Hinweis, wir entwickeln unsere Selbstachtung durch Gewissenhaftigkeit. Oder umgekehrt könnte man sagen, wir verlieren unsere Selbstachtung, wenn wir gegen unser Gewissen handeln. Achten Sie bitte darauf. Es sind viele Menschen in dieser Welt, die sich selbst nicht annehmen können. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie am Morgen in den Spiegel schauen und der Ihnen entgegenschaut? Kennen Sie den überhaupt? Gefällt er Ihnen? Lieben Sie ihn? Der Menschen, der Ihnen entgegenschaut? Ja? Können Sie sich selbst annehmen, so wie Sie sind? Kann manches Mal sein, dass ich gegen mein Gewissen handle und deshalb vor mir selbst nicht mehr bestehen kann. Oder Selbstachtung entwickeln wir durch moralische Reinheit. Oder umgekehrt, durch unmoralische Handlungen wird unsere Selbstachtung untergraben. Selbstachtung entwickeln wir, indem wir andere achten. Es gibt Leute, die, weil sie dauernd an den anderen herumnörgeln, sich selbst nicht leiden können. Das ist eine Folge. Oder umgekehrt, weil sie sich selbst nicht leiden können, nörgeln sie an anderen herum. Das ist ein vice versa Gegenspiel. Selbstachtung entwickeln wir durch gute Gewohnheiten. Wenn Sie gute Gewohnheiten einüben, werden Sie Ihr Selbstwert stärken. Hingegen, wenn Sie schlechte Handlungen treiben, negative Kritik haben, werden Sie Ihre Selbstachtung verlieren. Wenn Sie anfangen, den anderen aber besonders liebevoll mit geduldigen Worten zu begegnen, wird Ihre Selbstachtung höher und stärker werden. Wenn wir Verantwortung übernehmen, wird unsere Selbstachtung entwickelt, wird sie stärker. Hingegen, wenn wir verantwortungslos handeln, wird unsere Selbstachtung geringer werden. Wenn wir Mitleid anderen gegenüber empfinden, werden wir selbst mehr uns achten können. Hingegen, wenn wir Härte zeigen, werden wir auch uns selbst nicht recht achten können. Und letztlich wird die Selbstachtung gestärkt durch das Vertrauen auf den Schöpfer, denn er liebt mich so, wie ich bin. Und wenn er mich liebt, so wie ich bin, wer bin ich, dass ich mich nicht lieb habe? Verstehen Sie? Und Weihnachten wird Ihnen jetzt ganz deutlich zeigen, wie lieb er Sie hat. Und wenn Sie sagen, ja, ich kann das nicht, ich kann seine Liebe nicht annehmen, dann werden wir das lernen, wie das geht. Es ist letztlich versteckter Hochmut. Es klingt zwar sehr demütig, wenn Sie sagen, na, wer bin ich, dass er mich liebt? Aber es ist letztlich versteckter Hochmut. Na, stellen Sie sich vor, Sie sind blind, Sie könnten sehend werden, wenn Sie Augen wieder bekommen würden, eine Hornhaut verpflanzen. Kennen Sie jemanden, der Sie so lieb hat, dass er seine Hornhaut hergibt? Sie können wieder sehen, er ist blind? Schwer, gell? Würden Sie das für jemanden tun? Das wäre schon sehr großes Opfer. Aber stellen Sie sich vor, ich habe Sie so lieb. Ich gehe ins Krankenhaus, lasse mir die Hornhaut rausschneiden, werde blind und jetzt ruft das Krankenhaus an und sagt, bitte kommen Sie, die Hornhaut ist da. Und jetzt können Sie sagen, na, das kann ich nicht annehmen. Wer hat denn das für mich gemacht? Der Herr Fuchs, na, das ist zu groß das Opfer. Das kann ich nicht annehmen. Oder Sie können sagen, was? Die Glasputzen vom Herrn Fuchs, na danke, die brauchen wir. Ob Sie jetzt überheblich reagieren oder demütig reagieren, was hat mir mehr wehgetan? Dass ich für Sie ein unwiederbringliches Opfer gebracht habe oder dass Sie es nicht annehmen? Verstehen Sie? Und jetzt sagen Sie sich, wer bin ich, dass ich mich nicht annehme, wenn er mich annimmt? Das hilft mir sehr viel in meinem Selbst, in meiner Selbstannahme. Gut, kommen wir noch zu einem anderen Objekt der Liebe, das genauso dazu gehört, nämlich zur Gottesliebe. die uns erst so richtig selbstständig werden lässt. Und auch hier gilt es, Fürsorge auch für ihn zu entwickeln, Verantwortungsgefühl für den Schöpfer zu entwickeln, Achtung vor dem anderen, Respekt vor dem anderen zu entwickeln. Letztlich ist es tatsächlich so, dass wir hinkommen sollten zu dieser Beziehung zu ihm, denn ihn erkennen ist eigentlich erst wahres Leben. Ihn erkennen macht uns erst wirklich fähig zur Liebe, denn er hat diese Agape. Nein, besser, er ist diese Agape, die uns zur Verfügung steht, die wir anderen weiterschenken können. Das Kursbuch Liebe sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben. Und jetzt wissen wir, Liebe kann man üben. In der Fürsorge, in der Verantwortungsgefühl, in der Achtung vor dem anderen und im Erkennen. Die Liebe und ihr Verfall, es ist ja eigentlich ganz, ganz schlimm, wenn man sagen muss, Erich Fromm sagt es, die Welt ist eine riesige Brust geworden. Und wir, die Säuglinge, die ewig darauf warten, befriedigt zu werden und ewig enttäuscht werden. Lasst uns umdenken und erkennen, was wahre Liebe eigentlich ist. Das Kursbuch Liebe sagt, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass auch Wasser, die viele Wasser die Liebe nicht auslöschen können und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Leben um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nichts nützen. Der weise Salomo hat einmal erzählt, dass er alle Bedingungen zu einem glücklichen Leben hatte. Ich darf Ihnen aus dem Kursbuch einmal diese Geschichte vorlesen, mich fasziniert sie so. Sie wissen ja, dass der Salomo ein sehr reicher Mann war. Er hatte alles gehabt. Er lebte ungefähr so 1000 vor Christus, 3000 Jahre jetzt vor uns. Und da sagt er, ich dachte in meinem Herzen, in meinem Leibe mit Wein zu laben. Ich hatte große Dinge vor. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus bewässerte den Wald und grünende Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir Silber und Gold, was Könige und Länder besitzen. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen, die Wonne der Menschen, Frauen in Menge. Ja, er hat um die 1000 Frauen gehabt. Toll, was? Er hat also Anerkennung beim Volk gehabt, geliebt von den Menschen, weise war er, Reichtum wie kein anderer, Frauen im Überfluss. Und hören Sie, was er sagt, so gegen Ende seines Lebens. Darum verdross es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, und es ist alles vergänglich. Sehen Sie sich vor? Ein Mensch, der nur aufs Irdische, nur aufs Körperliche bezogen war, kommt zu dieser Erkenntnis. Und er sagt, da wandte ich mich hin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, was ich mich mühte unter der Sonne. Also wenn Sie nur auf diese Dinge achten, dann werden Sie nicht wirklich glücklich werden. Achten Sie auch auf eine andere Art von Liebe, nämlich auf die Liebe, wie es hier heißt, sie ist eine Flamme des Herrn. Und wenn Sie wirklich Gott als Ihre Quelle der Liebe in Anspruch nehmen, nehmen Sie es an oder nicht, ich will es Ihnen nicht aufdrängen. Ich kann es Ihnen nur persönlich erzählen aus meinem eigenen Leben. Ich möchte Sie auch damit entlassen und damit hört auch die Liga Leben und Gesundheit auf. Sie will niemanden irgendwie in eine Richtung drängen. Ich möchte Ihnen einfach sagen, wenn Sie wirklich lieben wollen, diese Agape verwirklichen wollen, dann beziehen Sie sie von dem, der Ihnen Kraft schenkt. Die Liebe ist das Wasser des Lebens. Wir brauchen das. Was die Wüste plötzlich zum Blühen bringt, ist das Wasser des Lebens. Und er sagt, und das ist der Begründer der Christenheit, wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und wenn Sie sich irgendwie leer fühlen, wenn Sie sagen, ich möchte gerne mehr wissen, ich möchte gerne mehr von dieser Liebe empfangen, ich möchte gerne mehr von dieser Agape kennenlernen und von dieser Quelle, die dann auch mich fähig macht, meinen Nachbarn zu lieben, und zwar auch den, der mir den Maschendraht zaubert, so schwierig macht, dann möchte ich Sie einfach ermutigen, denken Sie an Weihnachten. Das ist das Fest der Liebe. Da geht es um den, der die Liebe in Person ist. Viele können mit Weihnachten nichts mehr anfangen. Es ist nur mehr Kaufen und Geschenke und mehr nicht mehr. Aber wenn Sie erkennen, dass Weihnachten eigentlich die wahre Motivation zur Liebe ist und der wahre Sinn der Liebe ist, dann werden Sie dieses Fest auch in rechter Weise feiern können und dann werden Sie auch die Quelle dieser Liebe in Anspruch nehmen. Wer möchte, ich habe das schon das letzte Mal angeboten, der kann diese Quelle ein bisschen schöpfen, diese Quelle der Agape. Wir haben hier einige Angebote. Wir haben die Möglichkeit, aus diesem alten Bibelbuch, das so aktuell ist wie nur etwas, ein bisschen mehr aus dieser Quelle der Liebe zu schöpfen. Ich darf den Herrn Neugebauer bitten, für jene, die das noch nicht haben, einige haben sie schon ausgefüllt, ja? Die brauchen es nicht mehr. So ein kleines Kärtchen, wenn Sie es in die Hand nehmen vielleicht, ja? Für die, die das letzte Mal nicht da waren, Sie waren nicht da, Sie kriegen da ein Kärtchen. Oder habt ihr es schon gehabt, das letzte Mal? Okay, hat es jeder gehabt. Okay, dann nehmen Sie das in Anspruch, diese Geschenkbibelaktion oder den Bibelfernkurs, wo Sie daheim die Bibel kennenlernen können, als Kursbuch für die wahre Liebe. Oder für die, die sagen, ja, der Dienstag ist mir jetzt schon so lieb geworden und wert geworden, ich bin gerne bereit, mit Ihnen noch weiter zusammenzukommen. Wir beginnen am nächsten Dienstag nicht mehr von der Liga Leben und Gesundheit aus, sondern einfach privat, für die, die wollen, dass wir uns zusammensetzen und dass wir die Frage stellen, wie können wir die Bibel wirklich kennenlernen zum Thema Liebe und wie können wir diesen Kurs Liebe ganz praktisch erleben für unser persönliches Leben. Ich freue mich, es haben sich sehr viele zu diesen Abenden eingeschrieben. Wir werden das auf alle Fälle jetzt noch bis Weihnachten dreimal, drei Dienstagabende durchführen und dann nach Weihnachten werden wir uns dann wieder treffen. Das machen wir uns dann persönlich noch aus. Gell? Schön. Zum Abschluss darf ich Ihnen noch fünf Säulen der Liebe mitgeben. Die fünf Säulen der Liebe, die also wirklich die Liebe zum Tragen bringen, heißen erstens Vertrauen. Vertrauen beruht auf Wahrheit. Liebe und Glaube gehören sehr eng miteinander zusammen. Wenn ich anfange, an meiner Frau zu zweifeln, ihr nicht mehr zu vertrauen, stirbt die Liebe in dem Augenblick, fängt sie an zu sterben. Der zweite Grund, die zweite Säule, heißt Freiheit. Wahre Liebe lässt dem anderen die Freiheit und forciert nicht. Die Liebe wartet, bis es ihr gefällt. Sie lässt diese wahre Liebe, lässt diese Freiheit dem anderen und schenkt sie auf. Die dritte Säule heißt Einigkeit. Wörtlich meint es, zwei auf einen Punkt zu kommen. Sie können nicht immer eine Meinung haben, aber sie werden auf einen Punkt kommen. Viertens, die vierte Säule heißt Respekt. Den anderen respektieren. Es gibt keine Liebe ohne Respekt, den anderen zu akzeptieren. Und die fünfte Säule, ja, die fällt uns oft zu schwer. Man muss warten können auf das Gute. Geduld. Manchmal sind wir so ungeduldig. Wir möchten gern haben, dass das schon heute anders ist und dass sie morgen anders ist und dass die Kinder übermorgen anders sind und dass die Nachbarschaft schon am nächsten Tag anders ist. Haben Sie Geduld. Die wahre Liebe, wenn sie von Ihnen ausgeht und wenn Sie sie schenken, wird sie den anderen verändern. Das wird zur rechten Zeit so werden. Ja, das für heute, damit es nicht zu viel ist. Sie haben diese Gedanken ja noch drinnen in dem Skriptum, ein bisschen erweitert noch. Ich bitte, wenn Sie so lieb sind, die eine Hausaufgabe, die Sie letzten Dienstag bekommen haben, mir dann anonym abzugeben. Sollten Sie sie vergessen haben, gibt es ja noch die Möglichkeit am Samstagabend. Da lade ich Sie ja herzlich ein am Samstagabend, dass wir alle uns da im ÖGB-Haus treffen zu diesem Adventkonzert. Nehmen Sie auch noch einige Handzettel mit für Freunde und Bekannte. Es kommt ein Männerchor aus Wiener Neustadt und wird zum Thema Liebe ein ganzes Konzert gestalten, einen ganzen Abend gestalten. Ich freue mich schon sehr darauf. Nehmen Sie Ihre Bekannten und Freunde mit. Der Abend ist kostenlos. Es gibt auch dort eine Buchausstellung, wo Sie noch einige wertvolle Literatur für Ihre Lieben, für Weihnachten erwerben können. Nehmen Sie sich die Zeit, am Samstag, jetzt am 30. um 19 Uhr treffen wir uns dann dort im ÖGB-Haus zu diesem Konzert. Da können Sie das auch noch abgeben, Ihre Seminarbewertung. Die wäre mir eine große Hilfe. Ja? Und auf der anderen Seite, für diejenigen, die noch möchten, nächsten Dienstag um 19 Uhr werden wir im kleinen Kreis das Thema Liebe einmal aus dem Kursbuch Liebe herausfinden. Sollten Sie das Kursbuch zu Hause haben, nehmen Sie es mit. Wenn Sie keines haben, kriegen Sie eins von mir. Ja? Okay? Würde mich sehr freuen, wenn wir da in dieser Gemeinschaft noch einiges miteinander erleben könnten. Das für heute Abend. Die Hausaufgabe gebe ich Ihnen aber auch noch mit. Herr Neugebauer wird sie jetzt austeilen. Sie haben hier auf diesem Blatt diese 5 Säulen der Liebe drauf. Und da können Sie ein bisschen in einer stillen Stunde nachdenken, wie schaut es denn bei Ihnen aus mit Ihren Säulen? Sind Sie stark genug oder muss man da noch das eine oder andere stärken? Ja? So, nachdem Sie dann die Hausaufgabe in Empfang genommen haben, möchte ich mich offiziell bei Ihnen verabschieden. Ich freue mich sehr, dass Sie diesen Kurs besucht haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Entscheidung zur Liebe.